DW Menschen und Märkte.
Zum letzten Mal in dieser Woche der Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier unsere Themen. Der Fall Uli Hoeneß, auch deutsche Topmanager unter Druck und Gewinnziele übertroffen. Porsche bleibt die Ertragsperle des VW-Konzerns. Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Der Rücktritt von Uli Hoeneß, langjähriger Präsident des Fußballclubs FC Bayern München, zieht auch in der Wirtschaft weite Kreise. Wegen ihrer zögerlichen Haltung müssen sich die Aufsichtsratsmitglieder des Fußballvereins, allesamt deutsche Topmanager, einiges an Kritik gefallen lassen. Johanna Schmeller.
Audi, Adidas, Allianz. Hinter dem FC Bayern stehen nur deutsche Topmarken. Der Automobilhersteller Audi, das Sportartikelunternehmen Adidas und die Allianzversicherung halten je rund 8% der Papiere des Fußballclubs. 3/4 der Aktien hält der Verein selbst über eine Fußball-AG, deren Aufsichtsratschef, der 62-jährige Uli Hoeneß, bis zu seinem Rücktritt war. Telekom, Hypo Vereinsbank und VW sind die Hauptsponsoren. Wenn in so einem Aufsichtsrat also nur Topmanager sitzen, müssten schnelle Entscheidungen eigentlich vorprogrammiert sein, meint der Münchner Wirtschaftsprofessor Manuel Theisen.
Ja, das überrascht mich. Herr Hoeneß hat jetzt nun den deutschen Managern, die sich feige bedeckt gehalten haben bis zur heutigen Stunde, hat nun gezeigt, was eine kraftvolle Entscheidung ist. Das verdient vollen Respekt. Er hat nämlich den Herrn der DAX-Etagen Adidas, Telekom, VW, Audi und Hypo vorgemacht, wie man schnell und richtig und zügig reagiert, indem er den Rücktritt nicht nur angeboten, sondern durchgesetzt hat. Nun sitzen die Herren wie begossene Pudel im Aufsichtsrat und müssen schauen, wie sie den Laden wieder sortieren.
Die Aufsichtsratsliste des FCB liest sich wie das Who's Who der deutschen Wirtschaft. Herbert Hainer, der Adidas-Chef, sitzt neben Audi-Vorstand Rupert Stadler, Telekom-Vorstand Tim Höttges und VW-Chef Martin Winterkorn. Ein Vertreter der Allianz, die erst in diesem Februar ihr Aktienpaket erworben hatte, sollte 2015 gewählt werden. Bislang hatten sich die Unternehmen zum laufenden Steuerprozess nicht geäußert. Im Januar vergangenen Jahres, als Uli Hoeneß sich selbst anzeigte, hatte ihm der Aufsichtsrat den Rücken gestärkt und einen Rücktritt ausgeschlossen. Nach der Verurteilung wegen Steuerhinterziehung von mehr als 27 Millionen Euro und seinem Rücktritt als FCB-Präsident stellt sich nun die Frage, ob auch das Image seiner engsten Kooperationspartner beschädigt ist.
Der Rücktritt ist natürlich im allerletzten Moment aus Herrn Hoeneß Sicht im frühestmöglichen Nachurteilsfindung erfolgt, aber die Firmen hätten natürlich den Schaden im Vorfeld, die ständige Diskussion ihrer Namen, ihrer Gesellschaften in Zusammenhang mit einem bekennenden Steuerbetrüger hätten vermeiden können. Das haben sie nicht getan. Deswegen glaube ich schon, dass die Marken noch lange mit dem Etikett Hoeneß Bayern Steuerhinterziehung leben müssen. Das ist ein gravierender, sicherlich schwer in Euro und Cent umzusetzender wirtschaftlicher Schaden.
Ein Nachfolger für den Aufsichtsratsvorsitz ist bereits gefunden. Adidas-Chef Hainer soll nun an Hoeneß Stelle aufrücken. Die Stelle des Vereinspräsidenten bleibt vorerst vakant. Und auch intern in den Unternehmen dürfte es Dinge zu regeln geben. Compliance, die Einhaltung von Moralkodizes zum Unternehmenswohl, heißt das Schlagwort, mit dem sich die Manager erneut auseinandersetzen müssen.
Sie haben schon Schaden genommen in Ihren eigenen Unternehmen. Sie haben sich, um es ganz krass zu sagen, lächerlich gemacht mit Ihren Compliance-Richtlinien. Sie haben eine Entscheidung nicht verzögert. Sie haben sie einfach nicht getroffen. Das ist für ein Management ein schwerer Vorwurf. Nun aber müssen Sie sortieren. Das Weggehen, Wegdrucken und Verschweigen funktioniert nicht mehr. Sie müssen nun, und das wäre meine dringende Appell und Hoffnung, den Aufsichtsrat neu sortieren und den FC Bayern vor allen Dingen nach vorne bringen und wirklich einen Neustart ermöglichen.
Sagt Manuel Theisen, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, in einem Beitrag von Johanna Schmeller. Bestwerte bei Umsatz, Ergebnis, bei Verkäufen und sogar bei den Boni für die Mitarbeiter. Der erfolgsverwöhnte Sportwagenbauer Porsche wirft mit guten Nachrichten nur so um sich. Kein Wunder, haben die Schwaben im vergangenen Geschäftsjahr doch ihre eigenen Ziele weit übertroffen und wollen kräftig in die Zukunft investieren. Alfred Schmidt.
Die Jahresbilanz bei Porsche ist eine, von der die meisten Automarken nur träumen können. Auf lange Sicht ist die Jahresproduktion mittlerweile doppelt so hoch, wie sie früher jahrzehntelang war. Der Vertrag von Porsche-Chef Müller wurde gerade erst um 5 Jahre verlängert. Entsprechend gelassen konnte Müller verkünden, dass Porsche wächst, und zwar weltweit.
Das Geschäftsjahr 2013 war das erfolgreichste in der Geschichte unseres Unternehmens. Diese Feststellung ist umso erfreulicher, als das zurückliegende Jahr für die Automobilhersteller durchaus große Herausforderungen bereithielt. Denn die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren alles andere als optimal.
Denn der Export in die Schwellenländer wie Russland und Brasilien blieb hinter den Erwartungen zurück. Dagegen konnte Porsche in China und in den USA wieder deutlich mehr verkaufen. Und da die Eurozone sich gerade wirtschaftlich erholt, laufen die Geschäfte auch hier neuerdings wieder besser. Der Umsatz stieg auf mehr als 14 Milliarden Euro, ein Plus von 3%. Beim Gewinn ging es sogar um 6% nach oben, 2,6 Milliarden Euro. Damit hat der Stuttgarter Autobauer seine eigenen Ziele noch übertroffen und er ist nach wie vor der Hauptgewinnbringer im VW-Konzern. Die Kassen sind also gut gefüllt. Vorstandschef Müller sprach dann auch über große Investitionen in den Firmenausbau. Allein am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen entsteht ab Mai ein neues Motorenwerk sowie ein Ausbildungszentrum und mehrere Bürogebäude. Dreistellige Millionensummen investiert Porsche hier im Laufe der kommenden Jahre. Das Händlernetz wird ebenfalls ausgebaut, von etwa 750 auf mehr als 1.000 weltweit. Die Mitarbeiter bekommen eine Sonderzahlung von 8.200 Euro. Betriebsratschef Hück durfte dieses Ergebnis verkünden, ebenfalls ein Rekord.
Die Kolleginnen und Kollegen von der Firma Porsche kriegen eine intergalaktische Sonderzahlung von 8.200 Euro, weil sie wieder intergalaktisch gearbeitet haben. Und das ist eine Turbo-Sonderzahlungsvereinbarung, weil wir einfach eine Spitzenmannschaft haben. Und der Finanzvorstand ist in einer Regenerationsphase. Das ist gut so, weil unsere Kolleginnen und Kollegen das erwirtschaftet haben.
Den entscheidenden Schub bei den stark gestiegenen Verkaufszahlen hat auf lange Sicht der Geländewagen Cayenne gebracht. Porsche hat unterm Strich im vergangenen Jahr mehr als 160.000 Autos verkauft. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf den großen Geländewagen Cayenne. Das Kompaktmodell Macan soll es auf eine Jahresproduktion von 50.000 Stück bringen. Und die Vorbestellungen lassen die Automanager hoffen, dass das auch gelingt.
Rosige Aussichten für den Autobauer Porsche. Alfred Schmidt war das. Kräftige Kursverluste am deutschen Aktienmarkt. Der DAX fällt heute Morgen zu Handelsbeginn unter die Marke von 9.000 Punkten. So tief stand der deutsche Leitindex in diesem Jahr noch nie. In Tokio und an den russischen Börsen ein ähnliches Bild. Grund ist unter anderem die Sorge vor einer Zuspitzung der Krim-Krise. Was empfinden Aktienhändler in solchen Situationen? Sind sie aufgeregt? Forscher haben herausgefunden, dass gestresste Händler die Anfälligkeit für Krisen noch verstärken. Ulla Herrmann hat sich im Frankfurter Börsensaal umgehört.
Tiefrote Kurse, heftiges Auf und Ab, die Angst vor einer beschleunigten Talfahrt geht um an den Börsen. Da gerät mancher schon mal heftig ins Schwitzen, meint Händler Fidel Helmer vom Bankhaus Hauck und Aufhäuser.
Natürlich bekommt man dann unter Umständen feuchte Hände und Schweißperlen auf die Stirn. Man hat ja auch eine gewisse Verantwortung für sich selbst, für sein Unternehmen, für seine Kunden. Und wenn die Börse nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dann löst es automatisch Stress aus.
Händler Stefan Schaffetter beschreibt die Stimmung im Frankfurter Börsensaal dann so.
Ja, wir gehen natürlich mit dem Geschehen mit. Das ist bei jedem unterschiedlich. Also ich versuche immer relativ ruhig zu bleiben, weil ich weiß, jetzt irgendwie nervös zu werden, das ist natürlich das Verkehrteste, was einem passieren kann. Also immer Ruhe bewahren, Übersicht bewahren. Andere Kollegen gehen da ein bisschen anders mit um. Die bauen dann ihren Stress ab, die werden dann lauter oder man merkt auch, sie werden nervöser oder hektischer. Da fliegt auch mal ein Telefonhörer durch die Gegend gerne. Also hat jeder so seine eigene Art mit umzugehen.
Volker Hellmeier, Chefanalyst und Chefvolkswirt bei der Bremer Landesbank, gehört zu denjenigen, die bei Turbulenzen ganz ruhig werden.
Früher habe ich emotional reagiert und ich habe festgestellt, dass emotionale Reaktionen in die falsche Richtung führen. Also abgeklärt, sich nicht von der Dynamik des Moments anstecken lassen.
Wer nach außen aber besonders gefasst wirkt, kann gefährlich werden, warnt eine Studie der amerikanischen Universität Columbia. Verantwortlich dafür das Hormon Cortisol. Denn bei Gefahren schießt das Hormon verstärkt durch die Blutbahnen. Der Körper spielt verrückt. In Teststudien schreckten Personen dann vor riskanteren Geschäften zurück, veränderten ihr Verhalten. Auch Händler dürften weniger finanzielle Risiken eingehen, folgerten die Wissenschaftler. Damit aber beschleunigen sie den Abwärtszug an den Börsen. Chris-Oliver Schickentanz, Psychologe, gleichzeitig Leiter eines 20-köpfigen Investmentteams bei der Commerzbank, kann das Ergebnis der Studie gut nachvollziehen.
Definitiv. Es ist ein erster neurophysiologischer Erklärungsansatz dafür, was wir eigentlich schon seit längerer Zeit beobachten, dass der Mensch ein Mensch ist, ein emotionales Wesen, dass er eben durchaus von anderen Dingen gesteuert und bestimmt wird, als eben rein von der Vernunft und von der Nutzenmaximierung.
Bei hormonbedingten Finanzkrisen würden vor allem Privatanleger eine Menge Geld verlieren, warnt er.
Ich muss eigentlich antizyklisch handeln. Das heißt, dann, wenn es an den Börsen richtig kracht, dann ist ja üblicherweise der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen und nicht umgekehrt.
Händler Carsten Sommerfeld, der auch bei der Deutschen Bank schon den Devisenhandel in New York und in London leitete, sieht, dass Stressentscheidungen verändert, räumt allerdings auch ein.
Also ich kann das mit dem Cortisol nicht wirklich nachvollziehen, aber der Stress hat natürlich Auswirkungen auf das tägliche Geschäft und auch auf das Risiko, das der einzelne Händler eingeht. Und wenn die Stimmung schlecht ist, in Krisenzeiten sind wir halt auch menschlich und dementsprechend etwas risikoscheuer. Das würde ich eher als Grund nehmen als dieses besagte Cortisol.
Bei Panikverkäufen und wenn es turbulent wird an den Börsen, hilft offenbar nur eins: Stressabbau. Und da hat so jeder sein eigenes Rezept.
Ich gehe spazieren. Das sind Momente, wo ich versuche, mit meinem Hund zusammen die Probleme der Welt für mich selbst zu klären.
Also den Stress baue ich am besten ab, indem ich ein bisschen Sport treibe oder eben mich auch mal irgendwo in Ruhe hinsetze und ein schönes Glas Rotwein genieße.
Wenn eben eine Sache gut läuft, dann hat man dieses Erfolgserlebnis und dann wird natürlich Stress eher abgebaut und umgekehrt. Und wir an der Börse haben es dann immer so gehalten: Wenn man viel Erfolg hatte an der Börse, dann ging man gerne und oft zum Essen und zum guten Essen. Und wenn man Misserfolg hatte, ging man auch zum Essen, weil man musste ja diesen Misserfolg wieder irgendwie abbauen.
Nerven bewahren mit gutem Essen also. Möglicherweise beruhigt dies nicht nur den Magen, sondern darüber hinaus auch die außer Kontrolle geratenen Hormone.
Ein Bericht von Ulla Herrmann. Nach 4 Tagen ging gestern die 30. Cruise Ship Miami zu Ende. Dieses jährliche Treffen ist das wichtigste für die internationale Branche der Kreuzfahrtreedereien, Schiffsbauer und Häfen. Auch Deutschland war mit mehreren Unternehmen vertreten, und zwar am Stand Destination Germany, Reiseziel Deutschland. Dort ging es verhältnismäßig beschaulich zu, während an vielen anderen Ständen der Versuch unternommen wurde, Partystimmung zu erzeugen.
Trommeln und Tänzer bei den Brasilianern, Schottenröcke und Dudelsack bei den Briten, ein Gesangsduo bei den Indonesiern und am Stand der deutschen Kreuzfahrtindustrie Destination Germany. Dort war ein leises, beruhigendes Wellenrauschen zu hören mit dem gelegentlichen Möwenschrei. Und hier blickte der Geschäftsführer des Rostocker Hafens auf das wichtigste Branchentreffen zurück.
Die Stimmung im Moment ist gut und gerade gestern haben die führenden Köpfe sehr deutlich gemacht, dass sie erhebliche positive Erwartungen für die nächsten Jahre haben.
So geht der Weltverband der Kreuzfahrtreedereien davon aus, dass in diesem Jahr weltweit knapp 22 Millionen Menschen Flüsse, Meere und Ozeane per Kreuzfahrt bereisen wollen. Das wären 3% mehr als im vorigen Rekordjahr. Die Branche will in diesem Jahr 15 Milliarden Dollar umsetzen. Das Top-Reiseziel bleibt die Karibik, während Hawaii derzeit als die heißeste Neuentdeckung gilt. Doch Europa im Allgemeinen und die Ostsee im Besonderen sind im Kommen, für Touristen aus Übersee wie aus Deutschland. Gut für Häfen wie Kiel und Rostock, die im Verbund mit skandinavischen und osteuropäischen Häfen arbeiten. Denn Themenreisen werden immer beliebter, so der Rostocker Hafenchef Ulrich Bauermeister.
Solche Themenreisen sind natürlich gerade der Ostsee sehr gut zu organisieren. Sie können von Hauptstadt zu Hauptstadt, Sie können St. Petersburg, Sie können was auf den Spuren der Hanse machen, Sie können etwas im Bereich von Kunst machen, Sie können etwas für Kinder machen, wie Disney hatten wir da. Also da wird sehr intensiv dran gearbeitet und die Häfen, wenn man mit den Großen mitspielen will, braucht man große Liegeplätze, was wir glücklicherweise haben. Wir können 340, sonst ist man für bestimmte Schiffe nicht anlaufbar.
Gemeint sind jene schwimmenden Bettenburgen, neben denen alles zwergenhaft klein wirkt und die beim Landgang schon mal über 5000 Passagiere und Besatzungsmitglieder auf einmal ausspucken. Die Meierwerft baut solche Giganten und in diesem Jahr werden die Papenburger ihr bislang größtes Kreuzfahrtschiff an eine amerikanische Reederei ausliefern, die Quantum of the Seas. Mit 348 Metern Länge, 18 Decks, zahlreichen Pools, einer Eislaufbahn, Hightech-Bühnen und mehr als 2000 Kabinen – da darunter zweigeschossige Villen. Bernhard Meyer ist der Geschäftsführer in sechster Familiengeneration und auf dem weltgrößten Branchentreffen vor allem hinter den Messekulissen ein gesuchter Mann.
C-Trade ist jetzt zum 30. Mal und wir sind 29 Mal dabei, weil die Hauptreedereien sind hier. Auch wenn wir jetzt in diesem Moment keine Schiffe verkaufen, aber wir können viele Dinge weiter bewegen und deswegen sind wir eigentlich sehr froh, dass wir hier sein dürfen.
Die Nachfrage ist groß wie nie, die Konkurrenz aber auch. Die größte deutsche Kreuzfahrtreederei AIDA lässt ihre nächsten beiden Schiffe in Japan bauen. Auch die Dauerrivalen aus Italien und Frankreich schlafen nicht. Daher arbeitet der norddeutsche Weltmarktführer längst an der nächsten Generation und dabei spielt mehr denn je der Treibstoffverbrauch eine Rolle. Die Preise dafür sind in den letzten 10 Jahren explodiert. Dazu kommt ein schlechtes Image als Dreck- und Kohlendioxidschleuder. Laut Unternehmenschef Bernhard Meyer wieder ein großes Thema auf dem Branchentreffen in Miami.
Soweit der Beitrag von Silke Hasselmann. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich, machen Sie's gut und schönes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.